Im Namen Jesu begrüße ich euch zur Predigt. Es ist die letzte Predigt unserer Themenreihe Begegnungen. Heute heißt unser Thema Begegnungen mit der Welt. Christlicher Einfluss in unserer Kultur. Wir machen heute mal einen Blitzstart und gehen direkt zum ersten Text, den ihr auch schon gehört habt. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll man dann salzen? Es taugt zu nichts mehr, man wirft es weg und die Leute zertreten es. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt oben auf einem Berg kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch keine Lampe an und stellt sie unter einen Topf, sondern auf einen Ständer. Dann leuchtet sie allen im Haus. Jesus konfrontiert seine Jünger mit zwei heftigen Verheißungen. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Auch jetzt, ohne hier in die ganzen exegetischen Feinheiten einzusteigen, die es zu Salz und Licht gäbe, aber es ist ganz offensichtlich diese Zuspitzung, auch schon allein in Form der kurzen Sätze, machen deutlich, da spricht Jesus seinen Jüngern etwas ganz Gewaltiges zu. Und das macht er durch drei Beispiele deutlich, deren Offensichtlichkeit einem geradezu sozusagen anspringt. Salz, das nicht salzt, braucht kein Mensch. Eine Stadt hoch oben auf einem Berg, unmöglich, die zu übersehen. Oder auch kein Mensch ist so dumm, ein Licht anzuzünden, eine Lampe und sie dann unter irgendeinen Topf, irgendein Gefäß zu stellen. Und dann spricht er weiter und sagt, so offensichtlich, so einsichtig, wie jedes dieser drei Beispiele ist, so selbstverständlich soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel rühmen. Hier hätten wir also direkt aus dem Mund Jesu eine Auswirkung unseres Lebens von uns als Christen in die Welt hinein oder auch die Kultur, die uns umgibt. Menschen sehen unser Licht. Sie sehen, wie und was wir leben. Sie sehen, was wir tun. Und was ist die Folge? Sie rühmen unseren Vater im Himmel. Es ist hilfreich, wenn wir, wie es in der Apostelgeschichte zum Beispiel drinsteht, da heißt es, dass die ersten Christen Gunst bei den Menschen hatten. Also sowas wie Wohlwollen, Anerkennung. Es ist gut, wenn wir hier in unserer Stadt bei Nachbarn, wenn wir sozusagen Gunst haben, Wohlwollen, Anerkennung. Und das ist hilfreich auch für eine Gemeinde. Aber das eigentlich die entscheidende Frage ist, begegnen Menschen Gott, Jesus, dem Heiligen Geist, wenn sie uns begegnen, wenn sie unserem Leben begegnen, unserem Alltag oder eben auch den Gruppen hier, den Gottesdiensten, den Aktivitäten oder was auch immer wir tun. Begegnen Menschen Gott, wenn sie hier sind. Und passiert dann das, was Jesus beschreibt, sie fangen an, Gott zu loben. Ich denke, da das ja sozusagen eine Frage ist, die direkt aus diesem Wort Jesu resultiert, begegnen Menschen Gott, wenn sie uns begegnen, kann man doch eigentlich gegen diese Frage nichts anwenden, sondern muss sagen, nee, von diesem Wort hier ist es eine berechtigte Frage. Aber faktisch, bevor wir überhaupt über Welt nachdenken oder Welt begegnen, hat jeder von uns durch eine lange Geschichte schon eine Menge an innewohnenden Überzeugungen und Gewohnheiten, wie wir unseren Glauben und die Welt, alles um uns herum sozusagen in Beziehung setzen. Und da gibt es in der Geschichte des Christentums zwei grundlegende Möglichkeiten. Die eine, habe ich mal Weltskepsis oder Weltablehnung genannt, nach dem Motto, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Das ist ein ganz breiter Strang über Jahrhunderte in der christlichen Theologie und hauptsächlich Frömmigkeit. Und darin sozusagen klingen solche Schriftworte nach wie, der Teufel ist der Herrscher der Welt, die Welt und ihre Sorgen und Verführungen, der Welthass, der zum ewigen Leben führt, die Welt, ja, in der wir Angst haben und die uns hasst. Alles Schriftzitate. So, und diese Liste ließe sich noch fortführen. Aber Gott sei Dank ist Gottes Wort immer sehr breit aufgestellt. Manchmal fast paradox, sozusagen in der Spannbreite der Aussagen. Und das Herausfordernde, Gott lässt uns in seinem Wort aus dieser Herausforderung nicht hinaus. Er sagt nicht einfach, so ist eindeutig oder so, sondern er fordert uns selbst auf, in seinem Wort und mit seinem Geist einen Weg zu finden. Und die zweite Linie, wie Welt gesehen wird, das ist eine breite Linie der Zuwendung und der Liebe Gottes zur Welt. Und ganz klassisch natürlich, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Er gab seinen einzigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Und genauso hier gibt es die entsprechende sozusagen Linie an Schriftstellen. Gott liebt die Welt und Jesus ist gekommen, um die Welt zu retten. Jesus sendet uns wohin? Er sendet uns in alle Welt, nach Markus, um der ganzen Schöpfung die gute Botschaft zu bringen. Oder die Welt, in der wir Angst haben, ist gleichzeitig die Welt, die Jesus überwunden hat. Ich habe überlegt, warum hat sich, finde ich, der erste Strang der Weltablehnung oder Skepsis so durchgesetzt unter uns Christen? Ich vermute, es ist einfach viel einfacher, etwas abzulehnen. Es ist einfacher, die Welt abzulehnen oder auch über unsere Kultur, unsere Gesellschaft, über unsere Politik Negatives zu formulieren und sich dann auch zurückzuziehen in so eine, manche nennen es eine Blase, anglifiziert, eine Bubble, in der wir uns nur noch bewegen. Es ist genauso einfach Kompromisse zu schließen und sich als Christ einfach dem, was gerade in ist, anzupassen und einfach mitzuschwimmen. Bei beiden, weder bei diesem immer negativ distanzieren noch beim Mitschwimmen, kommt meines Erachtens für Menschen, die uns kennenlernen, wirklich eine Begegnung mit Gott zustande. So dass Menschen uns sehen und Gott im Himmel loben. Ich habe mal versucht, das in einem Satz zu formulieren. Die Herausforderung in der Begegnung mit Welt und Kultur besteht darin, barmherzige, tätige Liebe und kluge bis entschiedene Distanz zur Welt so zu leben, dass trotzdem Jesu Licht durch uns leuchtet, unsere Werke sichtbar sind und Menschen unseren Vater im Himmel rühmen. Ich mache so ein paar Beispiele. Es ist berechtigt, über Abtreibungsliberalisierung zu klagen und auch die Zahl der Abtreibungen, wobei die in den Jahren eher gesunken ist als gestiegen. Es ist viel schwerer, aber einem Paar oder einer Frau bei einer ungewollten Schwangerschaft wieder alle Abtreibungsgründe zu einem Ja zu diesem Kind zu helfen und auch danach ein bleibender Beistand zu sein. Es ist leicht, jungen Leuten zu sagen, wie sie ihre Sexualität nicht leben sollen und zu klagen, wie die Moral verfällt und all diese Dinge. Es ist viel herausfordernder, mit jungen Leuten ins Gespräch zu treten und zu hören und dann auch lebbare Alternativen zu finden und zu formulieren. Wie kann denn jemand heute in so einer total sexualisierten Welt von den optischen Eindrücken eine Sexualität nach Gottes Willen leben? Es ist immer leichter, die böse Welt zu beklagen und sich auch zurückzuziehen oder Dinge einfach zu vermeiden, aber sich den Problemen, die es gibt, schon in der Gemeinde, erst recht in der Stadt oder in dem Staat zu stellen und mit Gottes Hilfe dann lebbare Antworten zu finden, das ist die eigentliche Herausforderung. Wie kann das eigentlich gelingen? Ich glaube, dass es immer so ist, dass wenn wir Salz der Erde, Licht der Welt sein sollen, dann ist immer Christus unser vorrangiges Beispiel. Und nachdenkenswerterweise sagt er ja auch von sich selber: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Also das, was Jesus uns zuspricht, das ist er selbst und hat er auch selbst gelebt. Wer von euch weiß denn, was unmittelbar vor diesem Text in Johannes 8, Vers 12 steht? Ich wusste es nicht. Unmittelbar vor diesem Text steht die Geschichte von der Frau, die beim Ehebruch ertappt wird und die von den Superfrommen zur Steinigung vor Jesus geschleppt wird. Und diese Geschichte, wenn man sie ganz kurz erzählt: Die Frommen ertappt und dann muss nach Mose gesteinigt werden. Das ist Gottes Wille. Und zu Jesus: Was sagst du? Jesus schweigt, schreibt auf der Erde. Und dann kommt seine Antwort an die Frommen: Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und alle Frommen verdunsten plötzlich, sind weg. Und dann seine Antwort an die Frau: Wo sind sie? Hat dich niemand verdammt? Und seine Lebenswegweisung an die Frau: So verdamme ich dich auch nicht. Geh und sündige nicht mehr. Das ist direkt vor diesem Satz, wo Jesus sich als Licht der Welt bezeichnet. Und ich finde, das ist zutiefst nachdenkenswert. Diese Geschichte ist sozusagen wie ein Beispiel, wie Jesus in der Welt lebt und Licht ist für die Welt, in diesem Fall für diese Frau. Was können wir denn aus so einer Begegnung von Jesus für unsere Begegnung mit der Welt und auch der Kultur rings um uns lernen? Ich habe es mal versucht zusammenzufassen. Das Erste: Jesus lebte mitten in der Welt. Das Zweite: Jesus lebte in keiner sozialen Blase. Das Dritte: Jesus stellte sich Problemen. Und das Letzte: Jesus löste Probleme klug, menschlich kompetent und befreiend. Und über jeden dieser Sätze könnte man eigentlich jetzt eine eigene Predigt machen. Nur kurz daher: Jesus lebte mitten in der Welt. Wo ist er? Er ist frühmorgens im Tempel. Und im Tempel war dort das pralle Leben. So wie bei uns ein Einkaufszentrum, wenn es geöffnet ist. Da waren die Frommen, da waren die Sünder, Da waren die, die verkauft haben. Ja, das war mitten in der Stadt. Und dort ist Jesus auch allen begegnet, eben mitten im Alltag. Er hat sich nicht zurückgezogen in den Raum und hat gesagt, so, jetzt kommt mal zu mir. Nein, er war mitten in der Welt. Bei uns, nachdenkenswert, ist ein zentrales Element sozusagen der Rückzug in den eigenen Raum. Und viel schwächer ist es, mitten in der Welt sein. Jesus lebte in keiner sozialen Blase. Was ist so eine soziale Blase, eine Bubble, wie es heute heißt? Jesus wusste schon damals, was eine Bubble ist. Er hat gesagt, wenn ihr nur die liebt, die euch auch lieben, wenn ihr nur zu euresgleichen freundlich seid, was ist daran Besonderes? Das tun auch die, die Gott nicht kennen. Das ist Jesu Formulierung von einer sozialen Blase. Wenn wir sozusagen der Welt begegnen sollen oder die Welt was von uns sehen soll, dann müssen wir natürlich auch noch in der Welt sein und Kontakte zu Nichtchristen haben, in den Aktivitäten unserer Stadt mit drin sein, zu Nachbarn Kontakte haben, zu Arbeitskollegen, zu Leuten, die mit uns Sport machen, irgendwelche Hobbys verfolgen, zu Leuten, die Musik lieben, wie wir oder anderes. Aber das klassische Ergebnis ist, gibt es auch viele Untersuchungen dazu, je länger Menschen Christen sind, umso mehr reduzieren sie ihre Kontakte auf die anderen Frommen. Und so weniger werden die Kontakte in die Welt nach außen. Jesus hat das definitiv anders gelebt. Er ist, wenn ihr euch das mal durchlest in der ganzen Breite, ja, die ablehnenden Pharisäer, die kamen, um ihn heimlich zu fragen. Seine Jünger, die schon Kosmos in sich der damaligen Gesellschaft waren. Ja, die Leute auf der Straße, die Randfiguren bis zu dem, dass man ihn eben ein Weinsäufer, Freund der Zöllner und Dirnen genannt hat. Jesus war mitten in der Welt. Er war nicht in einer Blase seiner Jünger oder der Frommen um ihn. Und wenn wir Licht der Welt sind, Salz der Erde, dann gehört dazu, dass wir neu einfach unter Menschen sind. Dass wir so wie in der Gemeinde hier Kontakte pflegen, dass wir genauso mit Menschen unterwegs sind, die eben noch gar nichts von Gott wissen. Jesus stellte sich Problem. Ja, das, womit er sich da konfrontiert, war ein wiederkehrendes Thema dieser Zeit, speziell der Pharisäer, auch der Stellung von Frauen, denn es wurden ja interessanterweise die Frauen zur Steinigung geschleppt und da muss ja auch irgendwo ein Mann dabei gewesen sein. Ja, also korrekterweise hätte man den genauso mitschleppen müssen zur Steinigung. Also Jesus stellt sich dem. Er weicht nicht sozusagen einer moralischen, einer theologischen Frage seiner Zeit aus, sondern er begegnet einem Thema seiner Zeit. Und er fängt nicht an, jetzt Gottes Wort zu zitieren und das zu begründen und sowas. Ist sehr interessant, ja, dass er an diesem Punkt mal nicht mit Gottes Wort argumentiert, sondern er reagiert in die Situation bezogen. Er wendet sozusagen Gottes Wort in die Situation an und fragt die Leute, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Damit ist die Hälfte des Problems gelöst. Die Frommen haben schon mal was zum Nachdenken. Und die zweite Hälfte ist, er wendet sich dieser Frau zu. Und er verurteilt sie nicht. Er macht keine theologische Nachschulung, sondern er sagt, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Ja, er gibt ihr eine Perspektive zum Leben. So, jetzt die Fragen an euch. Das ist sozusagen was zum Nachdenken für eure Woche. Das Erste, wie viel Begegnung, ich habe es mal genannt, mit Welt 2024 traust du dir zu? Ich weiß, dass jeder von uns da auch ein unterschiedliches Maß an Fähigkeit hat, von Persönlichkeit und auch von Lebensumfeld, wie er sozusagen der Welt außenrum begegnen kann. Und wenn ihr das macht, wenn ihr allein mal durch Internetartikel stöbert, ihr werdet verblüfft sein, allein schon Sprache von 20-Jährigen, da werdet ihr Dutzende von Begriffen finden, die versteht ihr überhaupt nicht, die müsst ihr erst googeln, was damit gemeint ist. Cancel Culture, musste ich erst mal nachgucken. Könnt ihr auch mal nachgucken, gibt es auch unter uns Christen sehr gerne. Also, das ist eine Herausforderung und ich muss selber entscheiden, welches Maß ich lebe. Aber gleichzeitig ist es das, wozu Jesus uns berufen hat. Ja? Es ist nicht sozusagen beliebig und ich kann so eine Welt ganz out für mich, sondern ich muss Gott fragen, was ist die Welt, die du mir schenkst? Das Zweite, wie eng oder vielfältig sind die sozialen Blasen deines Lebens? Könnt ihr gleich schon mal hier in der Gemeinde anfangen und mal euch beobachten, steht ihr eigentlich immer mit denselben Leuten rum und sitzt beim Kaffee mit denselben Leuten? Sitzt ihr Alten in der Regel bei den Alten und ihr Jungen bei den Jungen? Und vielleicht, was weiß ich, wenn man Nationalitäten hat, die der eine Nationalität am liebsten mit der gleichen Nationalität. Das ist der Anfang von sozialen Blasen. Aber das ist nicht das, was Gott beschreibt. Natürlich dürfen wir, weil ich Kopfschütteln sehe, bei unseren Freunden sitzen. Aber wenn wir nur immer bei denen sitzen, die wir kennen, wenn sich wir Alten nie bei den Jungen setzen und ihr Jungen nie bei den Alten, dann sind wir auf Wegen in eine soziale Blase. Wenn wir nur bei denen sitzen, die dieselben Überzeugungen teilen wie wir, dann sind wir auf dem Weg in abgeschottete Blasen. Und wenn ihr unsere gesellschaftliche Entwicklung anschaut und auch die Ergebnisse der Wahlen, dann seht ihr, wie riesige Blasen entstehen, die keiner Argumentation mehr zugänglich sind oder nur äußerst schwer. Das ist verheerend und es ist auch im Kleinen dich lebensentfalten. So, und das Letzte. Gott spricht dir ganz persönlich zu. Mein Kind, du bist Salz der Erde und Licht der Welt. Jesus sagt nicht, ihr sollt sein oder ihr könnt vielleicht werden, sondern er sagt, du bist Salz der Erde, du bist Licht der Welt. Mit meiner Hilfe kannst du dich wie Jesus dem stellen, was dir an Welt, an Menschen, an Problemen, an Herausforderungen begegnet. Und dann wird Jesus in dir leuchten und Menschen werden anfangen, nach dem Gott dahinter zu fragen. Ich wünsche euch Gottes Segen für die Woche. Nehmt diese Fragen mit. Ein paar Exemplare der Predigt liegen noch hinten. Viele von euch haben anscheinend schon mal vorgegriffen heute. Aber ihr könnt sie hinten finden. Also, wie viel Begegnung mit Welt 2024 traust ihr dir zu? Wie eng oder weit sind die Blasen deines Lebens? Und Gottes Zuspruch, mein Kind, du bist bereits Salz der Erde und Licht der Welt. Ich würde noch kurz beten. Ja? Vater im Himmel, du liebst diese Welt. Und du hast uns mitten in diese Welt gestellt. Du gibst uns diesen Zuspruch, dass wir Salz der Erde und Licht der Welt sind. Und ich bitte dich, Vater, in Jesu Namen, dass du die Horizonte unseres Lebens neu weitest in die Welt, dass wir in der Welt sind wie Jesus und dass wir gleichzeitig klug sind, dass wir gleichzeitig deine Alternative leben, im Reden und im Tun. Amen.